Schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zum Römerbrief. Wir machen weiter mit unserer Predigtserie durch den Brief an die Römer. Schlag gerne mit mir auf zu Römer Kapitel 1. Wir lesen heute miteinander die Verse 28 bis 32. Römer Kapitel 1 ab Vers 28. Und hier schreibt der Apostel Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott anzuerkennen, hat Gott sie dahingegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht gebührt. Erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Verbreiter übler Nachrede, Verleumder, Gotteshasser, Gewalttäter, hochmütige Prahler, Erfinder böse Dinge, den Eltern Ungehorsame, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige, obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. Amen.
Amen.
Lasst uns beten. Unser großer und herrlicher Gott und Schöpfer, wir wollen dir die Anerkennung geben. Wir wollen dich verehren und dir dienen und dir gehorchen. Herr, lass uns nicht dahingegeben sein in einem verworfenen Sinn, sondern lass uns nun nachsinnen über dich und dich mehr erkennen, dich mehr bewundern und dich mehr lieben. Herr, mehr zu deiner Ehre leben, damit du Lob und Dank empfängst, unser großer Gott. Herr, dies beten wir nun in Jesu Namen und danken dir, dass du uns erhörst. Amen.
Amen. Amen.
Nehmt gerne Platz. Der Apostel Paulus erklärt und verkündigt im Römerbrief das heilige Evangelium, also die frohe Botschaft, dass Gott uns Menschen rettet allein durch den Glauben an Jesus Christus. Doch wir haben gehört, um diese gute Nachricht zu verstehen, musst du zunächst die schlechte Nachricht begreifen, nämlich dass wir alle Menschen, alle ausnahmslos Sünder sind und Gottes ewigen Zorn verdienen. Und darum beschreibt Paulus in den ersten Kapitel des Römerbriefes zunächst den Zorn Gottes über alle Menschen. Denn erst wenn du gezittert hast vor dem gerechten Zorn Gottes, erst dann wirst du jubeln können über seine unverdiente Gnade. Und wir hörten, warum Gott zornig ist. Wir hörten, wie die Menschen ihn verachten und wie sie seine Ehre schänden wollen. Und in seinem Zorn hat Gott sie nun dahingegeben, dass sie nun aufeinander losgehen und einander schänden, sich schänden. Wir hörten von Paulus, dass dies ihre gerechte Strafe ist, seine gerechte Vergeltung. Wir hörten, es ist Gottes Strafe, dass Menschen in gleichgeschlechtlicher Begierde übereinander herfallen und so einander schänden. Gottes Zorn offenbart sich aber nicht nur in dieser sexuellen Schändung voneinander. Gottes Strafe, Gottes Zorn ist noch allumfassender. Dass Gott die Menschen dahingibt in seinem Zorn, betrifft nicht nur die Sexualität, sondern ihr ganzes Denken, ihr ganzes Handeln in allen Bereichen ihres Lebens. Und so spricht Paulus nun davon in unserem Predigtext heute, dass Gott sie ganz einem verworfenen Sinn übergibt. Und wir wollen uns heute Morgen drei Punkte anschauen. Nämlich erstens noch die Erinnerung daran, warum übergibt Gott die Menschen einem verworfenen Sinn und was ist das ganz genau? Und zweitens dann, welche Auswirkung hat das, wenn man so einem verworfenen Sinn übergeben wurde? Und drittens, wie beurteilen die Menschen das, dass sie solch einen verworfenen Sinn haben und dann solche Dinge tun? Also erstens, warum Menschen einen verworfenen Sinn haben und was ein verworfener Sinn genau ist. Vers 28. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott anzuerkennen, hat Gott sie dahingegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht gebührt. Paulus erinnert uns, die Menschen fanden es nicht gut, Gott anzuerkennen, wörtlich ihn in Erkenntnis festzuhalten. Das heißt, sie haben so überlegt bei sich selbst, sie haben das für sich geprüft und sie kamen dann zu dem Ergebnis, Gott ist es einfach nicht wert, dass wir ihm Aufmerksamkeit und Anerkennung schenken. Mit anderen Worten, sie wollen ihn nicht an Erkenntnis festhalten, sie wollen ihm nicht die Ehre geben, sie wollen ihren Schöpfer nicht verherrlichen, sie wollen ihm weder dienen, noch wollen sie ihm danken. Nein, im Gegenteil, sie kämpfen sogar gegen diese Gotteserkenntnis. Sie halten sie nieder. Sie wissen durch das Zeugnis der Schöpfung, durch alles, was gemacht ist, es gibt einen Gott, aber sie wollen ihn nicht anerkennen, sie wollen diese Wahrheit nicht akzeptieren, sie bringen ihm keine Achtung entgegen. Nein, sie stemmen sich dagegen, mit all ihrer Kraft lehnen sie sich dagegen auf, indem sie ein Leben in Ungerechtigkeit führen und indem sie lieber Götzen anbeten als diesen wahren Gott. Wir hatten also gelernt, durch das alles, was Paulus schon geschrieben hat, es mangelt den Menschen nicht an der Möglichkeit, Gott anzuerkennen, es fehlt ihnen an dem guten Willen, es zu tun. Sie fanden es für sich persönlich nicht gut, sie wollten es nicht, sie fanden es nicht gut, es war für sie eine schlechte Sache, etwas Verwerfliches, es gefällt ihnen ganz und gar nicht. Und was hat Gott darum mit ihnen gemacht? Wir hören es hier zum dritten Mal, dieses schreckliche Wort. Paulus benutzt es hier zum dritten Mal. Gott hat sie dahingegeben, Vers 28. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott anzuerkennen, hat Gott sie dahingegeben. Dieses Wort dahingegeben, das wird in der Heiligen Schrift eigentlich meistens benutzt, wenn man davon redet, jemanden ins Gefängnis zu überliefern, jemanden in Gefangenschaft zu übergeben, zu überliefern, auszuliefern. Und genau das tut der Herr hier. Er überliefert sie, dass sie ganz gefangen genommen werden. Gott hat sie dahingegeben in einen verworfenen Sinn. Sie werden wie in ein Gefängnis übergeben, in einen tiefen, finsteren Kerker, einen verworfenen Sinn. Sinn, das meint in der Schrift Gesinnung. Das heißt, dein Denken, dein Fühlen, das, was bestimmt, wie du handelst und was du tust. Also dein Sinn ist dein Verstand samt deiner Gefühlswelt, dein Denken und dein Fühlen, das, wodurch du Urteile fällst, Entscheidungen triffst und demgemäß du handelst. Deine Denkweise, die entscheidet, was du tust. Das ist dein Sinn. Gott übergibt sie, die Menschen, einen verworfenen Sinn. Das Wort verworfen meint so viel wie untauglich, wie unbrauchbar, wie völlig nutzlos. Also wenn du etwas hast, was kaputt gegangen ist, was funktionsunfähig geworden ist und du wirfst es dann einfach auf den Schrott, in den Müll, weil es nichts mehr taugt. Du hast es verworfen, du hast es weggeworfen, weil es nutzlos geworden ist und du nichts mehr damit anfangen kannst. Das ist, was das Wort bedeutet. Sie haben einen verworfenen, einen nutzlosen, einen unbrauchbaren Sinn. Gott übergibt sie einen verworfenen Sinn. Und das ist wie in einem Kerker. Sie sind gefangen in einer Gesinnung, einer Denkweise, die zu nichts mehr taugt. Alles, was sie nun denken und was sie fühlen, ist verworfen in Gottes Augen. Das heißt, sie sind ganz der Sünde übergeben, sie sind völlig verfinstert am Verstand. Ihre Urteilsfähigkeit, ihre Gefühlswelt, ihr Trachten und Sinnen, all das ist nun durch und durch korrupt, vollkommen verdorben und nichtig. Und achte darauf, dass dies Gottes gerechte Vergeltung ist. Das Strafmaß orientiert sich am Schuldenmaß. Nochmal Vers 28. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott anzuerkennen, hat Gott sie dahingegeben in einen verworfenen Sinn. Mit anderen Worten, sie haben Gott verworfen und nun übergibt Gott sie einer verworfenen Gesinnung. Sie haben Gott verworfen und darum gibt er sie dahin in eine verworfene Gesinnung. Sie fanden es nicht gut, Gott anzuerkennen und so sollen sie nun gar nicht mehr erkennen, was gut und nützlich und würdig ist in Gottes Augen. Wir haben also verstanden, Gott hat die Menschen dahingegeben in einen verworfenen Sinn. Und wir haben verstanden, was ein verworfener Sinn ist. Aber lasst uns nun zweitens fragen, welche konkreten Auswirkungen hat das denn, wenn man nun einen verworfenen Sinn hat? Vers 28. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott anzuerkennen, hat Gott sie dahin gegeben, einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht gebührt. Also was tun solche, die einen verworfenen Sinn haben? Ja, ganz einfach, sie tun nun, was verwerflich ist, was sich nicht gebührt, was sich nicht gehört, was sich nicht geziemt. Ihre ganze Denkweise ist so untauglich geworden, dass alles, was sie nun tun, Sünde ist, das, was Gott verwirft. Das, was er nicht gut heißt, das, was er verurteilt, das, was ihn einem Greuel ist, was er ablehnt, was er hasst, was letztendlich dazu führt, in ihrem verworfenen Sinn verwerfliche Dinge zu tun, was dazu führt, dass Gott diese Menschen in alle Ewigkeit werfen wird in den ewigen Feuersee der Hölle. Es ist hier Gottes Strafgericht. Denn sie tun Dinge, die sich nicht gebühren, damit sie sich entehren und entstellen und sich gegenseitig peinigen und sich damit selbst zerstören. Sie bringen also Leid und Verderben über sich selbst. Sie empfangen die gerechte Vergeltung dafür, dass sie Gott nicht anerkennen wollten. Paulus zählt nun viele Dinge auf, Dinge, die sich nicht gebühren, Dinge, die verwerflich sind. Und das ist ein langer, wir könnten sagen, Sündenkatalog. 21 Dinge, die Gott verwirft, nach denen die Menschen nun trachten. 21 Dinge, die aus einer verworfenen Gesinnung entspringen. Dinge, die im Grunde die pure Selbstzerstörung sind. Lasst uns mal nacheinander diese Dinge kurz durchgehen. Paulus beginnt in Vers 29 mit erfüllt mit aller Ungerechtigkeit. Achte darauf, die Menschen sind nicht halb voll, sie sind erfüllt, ausgefüllt und zwar mit aller Ungerechtigkeit, nicht mit einiger Ungerechtigkeit, sondern mit aller. Ungerechtigkeit bedeutet in der Heiligen Schrift, Gott und den Menschen ihr Recht zu rauben. Das heißt, Gott nicht mehr zu geben, was ihm gebührt und was er verdient, den Menschen nicht mehr zu geben, wozu man eigentlich verpflichtet ist, im Grunde diese beiden Tafeln der 10 Gebote zu brechen. Alles in Bezug auf Gott, alles in Bezug auf die Mitmenschen. Zu tun, was ungerecht ist. Und sie sind damit erfüllt und erfüllt, meint in der Heiligen Schrift, dass dein ganzes Wesen davon beherrscht und dominiert wird. Das heißt, alle ihre Taten sind nun bestimmt von Ungerechtigkeit. Der Humanismus sagt, der Mensch ist im Grunde gut, mit etwas Erziehung und Bildung wird er schon edel, hilfreich und gut sein. Paulus sagt, der Mensch ist nun erfüllt mit aller Ungerechtigkeit. Und zweitens sagt er Bosheit. Man könnte auch übersetzen Bösartigkeit. Das Wort wird häufig in der Heiligen Schrift benutzt in Bezug auf die Teufel, auf den Teufel und auf seine Dämonen. So verworfen ist also das Denken und das Trachten der Menschen, dass sie geworden sind wie der Böse, wie der Satan. Sie sind nur böse den ganzen Tag, sagt die Schrift. Denn dazu musst du bösartig sein, anderen Böses zu tun. Paulus schreibt dann später in Römer Kapitel 13, Vers 10, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Es ist nicht natürlich, seinen Menschen Schlechtes anzutun, Böses zu wollen. Du musst dazu einen verworfenen Verstand haben, anderen Schlechtes zu wünschen und ihnen Leid zuzufügen. Gott hat sie dahin gegeben, dass sie sich nun gegenseitig quälen und sich gegenseitig den Untergang bringen. Das nächste ist Habsucht. Heute Abend, so Gott will, werden wir eine ganze Predigt zu dieser Sünde hören, weil Christus das im Lukas-Evangelium anspricht. Habsucht ist ein sündiges Verlangen, immer mehr haben zu wollen und nicht zufrieden zu sein mit dem, was man hat. Da gibt es keine Bescheidenheit, keine Genügsamkeit, sondern Gier, Habgier, immer mehr zu besitzen, immer mehr Geld, dein Leben zu investieren nur für die Karriere und für Besitz und danach zu gieren. Dazu musst du völlig verkehrt sein in deinem Denken, um so zu leben. Denn Gott hat sie dahin gegeben, damit sie dadurch ihr eigenes Leben zunichte machen. Das nächste, was er nennt, ist Schlechtigkeit. Das meint eine Verdorbenheit und Verkehrtheit, sodass man nicht mehr in der Lage ist, etwas Gutes zu tun. Also alles, was du nun denkst und sagst und tust, ist wie so eine verdorbene Frucht, ungenießbar, schlecht zu verwerfen. Paulus schreibt dann später in Römer 3, Vers 12, alle Menschen sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Gott hat sie dahin gegeben. Es ist alles schlecht. Fünftens, sie sind voller Neid. Sie tragen nicht etwas Neid in sich, sie sind voller Neid. Gott gebietet in den 10 Geboten, du sollst nicht das Haus deines Nächsten noch seine Frau und so weiter begehren. Du sollst dich vielmehr freuen für deinen Nächsten, dass er Gutes hat. Aber die Menschen können nicht mehr klar denken. Sie denken, was verwerflich ist. Und während Habsucht bedeutet, ich bin unersättlich, ich möchte immer mehr haben, bedeutet Neid, ich ärgere mich darüber, dass andere haben, was ich nicht habe. Und ich will es gerne haben. Jemanden das Gute nicht mehr gönnen können. Der hat einen besseren Job als ich und sie ist schöner als ich und er ist beliebter als ich und sie ist begabter als ich und er ist erfolgreicher als ich und man freut sich nicht darüber. Man denkt plötzlich Böses und man ärgert sich und der Neid quält einen und zerfrisst einen. Gott hat sie dahin gegeben, dass sie sich nun selbst quälen. Und wisst ihr, jegliche Kultur, die es gab auf Erden, war eine Neidkultur. Und was daraus entsteht, ist Mord und Totschlag. Und so wundert es uns nicht, dass Paulus als nächstes nennt, sechstens Mord. Man könnte auch übersetzen, schlachten, einander erschlagen. Gott gebietet in den 10 Geboten, du sollst nicht töten, Ungerechtes töten. Also jemanden so hassen, dass man ihn umbringt, dass man ihn beseitigen will. Oder jemanden umbringen, weil man eben neidisch auf ihn ist, wie Kain auf Abel. Oder ihn umzubringen, weil man ihn ausrauben will. Ihr Lieben, dazu braucht man einen verworfenen Sinn. Dazu musst du alle Hemmungen verloren haben. Gott hat sie dahin gegeben, dass sie nun einander morden. Und siebtens Streit. Das heißt, innerlich so von Aggressionen beherrscht zu sein, dass du einfach nur noch die Konfrontation mit deinen Mitmenschen suchst. Heftige Auseinandersetzungen zu streiten mit Worten oder gar handgreiflich zu werden. Christus sagt in der Bergpredigt, glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Und so würde man denken, wenn man klar denkt. Doch die Menschen können es nicht mehr. Sie sind verworfen in ihrer Gesinnung, sie können weder ihre Zunge noch ihre Emotionen unter Kontrolle haben. Sie reagieren einfach in Wut und Zorn, sie sind leicht zu reizen und schnell dabei, sich zu empören, zu streiten, zu zanken, das Geschrei, das Gefauche, fressen und gefressen werden. Streit überall. Gott hat sie dahin gegeben, miteinander zu streiten und sich das Leben zur Hölle zu machen. Und achtens, List. Das meint hinterlistig zu sein, also den eigenen Vorteil zu suchen. Und dann ist ein jedes Mittel recht durch Lug und Trug. Menschen zu täuschen, seine eigenen Ziele zu erreichen, ein falsches Spiel zu spielen. Paulus sagt im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 25, deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten. Doch das können sie nicht. Sie können nicht mehr klar denken. Sie betrügen einander. Gott hat sie dahin gegeben in einen verworfenen Sinn. Und neuntens Tücke. Das meint eigentlich so etwas wie einen so schlechten Charakter haben. Das heißt wörtlich eigentlich schlechter Charakter, so ein schlechtes Wesen zu haben, dass du gar nicht mehr offen und neutral irgendwie mit Menschen Umgang haben kannst, sondern so misstrauisch bist, dass du immer Böses erwartest. Und selbst auch immer Böses im Schilde führst, du bist tückisch, du bist unberechenbar gefährlich für deine Mitmenschen. Dein ganzes Wesen ist misstrauisch und du bist selbst voller Pläne und Anschläge gegen deinen Mitmenschen. Ein Zusammenleben ist überhaupt gar nicht mehr möglich. Sie sind beziehungsunfähig geworden. Gott hat sie dahin gegeben. Sie haben ein tückisches Wesen. Sie können niemandem mehr vertrauen und ihnen vertraut niemand mehr. Zehntens, sie sind Verbreiter übler Nachrede. Man könnte auch einfach übersetzen, wörtlich steht da Flüsterer. Also jemand, der anderen Menschen etwas in die Ohren flüstert, hinter deinem Rücken über dich lästert, Unwahrheiten, Halbwahrheiten verbreitet. Petrus sagt in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 11, legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Aber sie können es nicht mehr. Sie können nicht aufhören zu lästern über andere. Sie müssen hinter den Rücken reden, denn sie haben einen verworfenen Sinn. Durch das Lästern verunehren sie sich gegenseitig und machen ihr eigenes Leben unerträglich. Sie sind elftens Verleumder. Das muss nicht heimlich hinter den Rücken passieren. Das kann direkt vor deinen Augen passieren. Verleumder sind Menschen, die dich sogar ins Angesicht lästern und verunglimpfen, die dich beleidigen, die ein Ziel haben, deinen Ruf zu ruinieren, dich runterzumachen, dich zu beschimpfen in bösester Weise, sodass sie dein Ansehen, deine Ehre vor den Menschen zunichte machen, indem sie Unwahrheiten über dich behaupten, nicht indem sie heimlich einfach hinter dich lästern, sondern indem sie dich fluchen und Falschzeugnis über dich ablegen. Gott hat sie dahingegeben, in einen verworfenen Sinn, andere zu verleumden und selbst verleugnet zu werden und sich gegenseitig so zu ruinieren. Zwölftens, sie sind Gotteshasser. Sie haben so eine starke, heftige Abneigung gegen Gott und alles, was zu ihm gehört. Ihr ganzes Wesen ist Feindschaft gegen Gott. Sie hassen sein Wesen, seine Heiligkeit, seine Gebote, sein Wort, seine Herrschaft, sein Volk. Es ist ihnen nur noch lästig. Und nicht nur selbst, sie hassen Gott, sondern sie verbreiten diesen Hass auch noch und wollen andere Menschen dazu anstacheln, Gott genauso zu hassen. So etwas, deinen eigenen Schöpfer, der dich gemacht hat, der dich Tag für Tag trägt und erhält, so etwas zu tun, seinen Gott zu hassen, so etwas kann man nur mit einem verworfenen Sinn. Du musst völlig den Verstand verloren haben. 13. Gewalttäter. Menschen, die anderen Menschen Gewalt antun, also körperlich oder auch seelisch, auf so viele verschiedene Weisen einander unterdrücken und misshandeln und auch noch Vergnügen daran zu haben. So etwas kannst du nur tun, jemanden Gewalt anzutun, wenn du einen verworfenen Sinn hast. Sie quälen sich gegenseitig, sie zerstören sich gegenseitig. 14. Hochmütige. Oder Hoffärtige, also Menschen, die denken, sie sind die Allergrößten. Sie stehen über allen, sie verachten andere, alle sind unter ihrer Würde. Sie kennen keine Demut, sie kennen keine Dienstbereitschaft. Sie sind arrogante, aufgeblasene Menschen. Sie fühlen sich allen überlegen und sind darum grausam und respektlos und unverschämt und ungerecht. Ein ganz ähnliches Wort ist dann 15. Prahler. Hochmütige können Menschen sein, die vielleicht wirklich groß sind in den Augen der Welt und sich dafür rühmen. Aber Prahler sind Menschen, die vorgeben, dass sie groß sind. Vorgeben, dass sie Macht und Weisheit und Fähigkeiten haben. Die herausposaunen vor allen Menschen, dass sie die Größten sind. Es ist Großtuerei, sich selbst zur Schau stellen, sich selbst zu rühmen, herumzulaufen wie so ein stolzer Gockel. Selbstverliebt und selbstherrlich, stolze Narren. Sie haben einen verworfenen Sinn. Sie erkennen nicht mehr, wer sie in Wirklichkeit sind. 16. Sie sind Erfinder böser Dinge. Also Paulus sagt in 1. Korinther 14, Vers 20, Brüder, seid nicht Kinder am Verstand, sondern seid an der Bosheit Unmündige. Also mit anderen Worten, was Bosheit angeht. Und böse Dinge sollt ihr sein wie Unmündige. Ihr habt gar keine Ahnung, wie man Böses tut. Ihr seid solche Unmündige, was Böses angeht. Ihr wisst gar nicht, wie man jetzt böse Pläne ausführen würdet. So wenig habt ihr damit zu tun. Aber Menschen haben einen verworfenen Sinn. Sie sind Experten, was die Bosheit angeht. Sie sind Erfinder böser Dinge. Sie haben solch einen Einfallsreichtum beim Erfinden von Unrecht. Es ist grenzenlos, ihre Genialität, was das angeht. Ganz in der Nähe in Rüdesheim gibt es ein Museum, was ich euch nicht empfehle, ein Museum, ein Foltermuseum, wo gezeigt wird, was die Menschen sich vor allem im Mittelalter ausgedacht haben, um Menschen zu quälen. Sie sind Erfinder böser Dinge. Und wir könnten jetzt in alle Bereiche des Lebens gehen, was Menschen erfunden haben, um Böses zu tun. Sie begnügen sich nicht mit der Bosheit, die sie begangen haben. Sie wollen immer mehr. Ein verworfener Sinn. Sie machen ihr eigenes Leben und das Leben der Menschen zur Hölle. Und nun folgen 5 Worte, die im Griechischen immer mit A, mit Alpha anfangen. Das heißt, nimm ein Wort im Griechischen, setz ein Alpha als Präfix davor. Und das ist dann immer die Verneinung des Wortes. Also, dass das, was gesagt wird, gerade nicht vorhanden ist. Das kennst du auch aus der deutschen Sprache. Wenn jemand asozial ist, dann fehlt das Soziale. Dann ist es nicht vorhanden. Und Paulus nennt nun 5 Dinge mit A am Anfang im Griechischen. Und zwar, sie haben kein Gehorsam, sie haben keinen Verstand, sie haben keine Treue, sie haben keine natürliche Liebe und sie haben keine Barmherzigkeit. Das ist, was fehlt. Sie haben 17. kein Gehorsam, und zwar schon denen gegenüber, denen man in natürlichster Weise am meisten gehorchen würde. Sie sind den Eltern ungehorsame. Das fünfte Gebot sagt doch, du sollst Vater und Mutter ehren. Was bedeutet, gehorche ihnen allen? Sie kennen das nicht mehr. Sie sind gegenüber denen sie am meisten zu verdanken haben, die sie gehegt und gepflegt haben, denen gegenüber sind sie respektlos und ungehorsam und frech. Sie sind ohne Gehorsam gegenüber ihren Eltern. Dazu brauchst du schon von klein auf an einen verworfenen Sinn. Wie viel Elend bringt das über Familien? Diese Rebellion. 18. Sie sind Unverständige, sie haben keinen Verstand. Sie mögen intelligent sein und Erfinder von vielen Dingen, aber sie haben kein Verständnis mehr in Bezug auf Gott. Sie sind Toren, was die Weisheit Gottes angeht, was die Furcht vor ihm angeht. Sie sind Narren geworden. In allen Bereichen ihres Lebens sehen wir, sie haben keine Ahnung mehr. Sie verstehen gar nicht mehr, was Gott gefällt. Sie zelebrieren es, sie erfreuen sich daran. Sie sind Narren. Sie sind Treulose, 19. Menschen, die die heiligsten Verpflichtungen brechen. Sie sind Ehebrecher, sie haben keine Treue mehr. Sie sind Gemeindebundbrecher, sie können nicht sich treu zur Gemeinde halten. Sie sind Freundschaftenbrecher. Sie kennen Treue und Loyalität nicht mehr. Sie haben keine Prinzipien mehr. Sie sind Opportunisten. Sie halten es vielleicht für eine gewisse Zeit aus, in gewissen Vereinbarungen zu leben, aber nur solange es ihnen nützt. Und dann werden sie sogleich untreu und springen ab. Sie sind beziehungsunfähig geworden. Man kann sich nicht mehr auf sie verlassen. Man kann ihnen nicht mehr vertrauen. Sie haben keine Prinzipien mehr. Überall gehen Beziehungen kaputt. Überall um uns herum. Weil Menschen treulos sind. Und 20. Sie sind ohne natürliche Liebe. Natürliche Liebe meint, also die Liebe, die eigentlich auch gottlose Menschen haben müssten. Das, was einfach zur Schöpfung gehört, was überall da ist, dass Vater und Mutter ihre Kinder lieben. Dass die Kinder ihre Eltern lieben und Großeltern. Dass die Geschwister sich untereinander lieben. Und das ist natürliche Liebe. Das ist nicht mal dieses Übernatürliche, diese Bruderliebe, die ausgegossen ist in unseren Herzen durch den Heiligen Geist zu Gott und zueinander. Das ist natürliche Liebe. Aber das haben sie nicht mehr. Sie lassen ihre Kinder verwahrlosen, sie kümmern sich nicht um sie. Sie wagen es, ihre Kinder im Mutterleib zu töten. Sie haben keine natürliche Liebe mehr. Denn 21, und damit schließt Paulus hier, sie sind Unbarmherzige. Es ist eine Verrohung ist stattgefunden. Lieblosen Menschen fehlt es dann an Erbarmen. Sie sind ohne Mitleid und Hilfsbereitschaft. Sie denken nur noch an sich selbst, ihr Lieben. Diese Dinge, die wir jetzt gehört haben hier, sind die pure Selbstzerstörung. Für den einzelnen Menschen, für die Familie, für die Gesellschaft, für eine ganze Zivilisation. Es bedeutet den Untergang, den Ruin. Und ihr Lieben, das ist Gottes Gericht. Es ist nicht bloß so, dass Gott dieses Verhalten mal strafen wird. Paulus lehrt uns hier, dieses Verhalten ist eine Strafe für sie. Dass sie so dahingegeben sind, all diese bösen Dinge an sich zu tun. Sie quälen sich gegenseitig. Sie machen ihr Leben kaputt. Aber wie bewerten das die Menschen? Wie sehen die das? Das ist unser dritter Punkt. Wie bewerten die Menschen die Dinge, die sie nun mit verworfenem Sinn vollbringen? Vers 32. Obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, dass die, die so etwas tun, also die diese Dinge tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. Wir erfahren hier etwas sehr, sehr Interessantes. Also Paulus lehrte uns die Verse zuvor, dass alle Menschen wissen, dass es Gott gibt. Durch die Schöpfung wissen sie, es gibt einen Schöpfer. Aber das ist nicht alles, was die Menschen wissen. Noch mehr. Wir erfahren hier, dass alle Menschen Gottes Rechtsforderung kennen, seine Rechtsanordnung. Sie wissen, was vor Gott gerecht ist, was er eigentlich von ihnen fordert. Das heißt, sie wissen um Gottes Urteil. Wir erfahren das noch deutlicher dann später in Römer Kapitel 2, Vers 15. Da heißt es, sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Also sie wissen, was Gott fordert, sie haben sogar ein schlechtes Gewissen, sie klagen einander an. Doch obwohl sie das alles wissen, sagt Paulus, Vers 32, obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind. Schau mal, wir erfahren hier noch, sie wissen sogar, was sie verdienen für all ihre Taten. Sie erkennen, dass sie des Todes würdig sind aufgrund all dieser Dinge. Ihr Inneres, ihr Gewissen klagt sie an. Sie wissen, dass sie Gottes Strafe verdienen, sein Gericht. Und er ist ein heiliger Gott. Sie haben eine dunkle Vorahnung, dass Gott das Recht hat, ihnen das Leben zu nehmen und sie zum ewigen Tode zu verdammen. Jeder Mensch weiß also drei Dinge, hat uns Paulus jetzt gelehrt in diesem ersten Kapitel. Erstens, es gibt einen mächtigen Gott, der Schöpfer, der alles gemacht hat und auch sie. Zweitens, er hat heilige Rechtsanforderungen an sie. Ihr Gewissen klagt sie an. Und drittens, sie wissen, er hat das Recht, sie zu strafen mit dem Tod, weil sie gesündigt haben. Das alles ist tief drinne in den Menschen. Aber obwohl das alles so ist, wagen sie was zu tun? Vers 32. Obwohl sie Gottes Rechtsanforderungen erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. Also obwohl sie wissen, dass Gott sie richtet und sie auch anderen Menschen den Tod wünschen, die so etwas tun, und ihr Gewissen sie anklagt und sie sich gegenseitig verklagen, tun sie all diese Dinge. Ihr Lieben, dazu muss man vollkommen irre sein. Dazu muss man vollkommen den Verstand verloren haben. Dazu muss man einen verworfenen Sinn haben. Und achte darauf, sie begehen hier diese doppelte Sünde. Sie üben es nicht allein aus, sondern sie haben auch noch Wohlgefallen an denen, die es tun. Sie stürzen sich also trotz besseren Wissens in den ewigen Abgrund und sie freuen sich über jeden, der mitspringt. Sie üben das Böse nicht nur alleine aus, sie haben auch noch Freude an denen, die ihnen gleich tun, die sich beteiligen. Sie spenden denen Beifall, die den gleichen Weg der Verdammnis gehen. Sie fühlen sich nämlich dadurch entschuldigt und erleichtert und vielleicht sogar gerechtfertigt. Schau mal, alle anderen tun genau das, was ich tue. Es reicht ihnen nicht allein, das Böse zu tun. Sie freuen sich auch noch an anderen. Habt ihr die Regenbogenfahne gesehen auf dem Weg hierher am Baumarkt? Es wird supported, es wird Beifall geklatscht, es wird unterstützt. Alle sollen mitmachen. Die ganze Menschheit ist von einem verworfenen Sinn beherrscht, denn Gott hat sie dahin gegeben, sich selbst zu entehren, sich zu entstellen und sich selbst zu ruinieren. Ihr Lieben, es ist unfassbar, was wir hier sehen, wie die Menschen sich gegenseitig belügen und betrügen und miteinander streiten, sich Gewalt antun und sogar töten und so weiter. Und all das noch einmal, das ist nicht bloß etwas, was Gott straft, es ist jetzt schon der offenbarte Zorn Gottes, dass sie sich gegenseitig diese Dinge antun. Es ist, man könnte sagen, ein Stück Hölle auf Erden. Es ist jetzt schon ein Vorgeschmack von diesem Zorn Gottes, dass sie einander sich diese Dinge antun und sich gegenseitig quälen und sich selbst. Aber all das, was wir hier gelesen haben, ist da nicht so einiges dabei, das dich jetzt persönlich überführt? Hast du nicht gestritten? Hast du nicht gelästert und so weiter? Ist denn nicht etwas in dieser Liste dabei, das dich überführt? Und hast du erkannt, dass du darum des Todes würdig bist? Ihr Lieben, das ist das große Problem, dass die Menschen das Kreuz Christi sehen und sich fragen, warum hängt er dort? Und nicht begreifen, warum. Nicht begreifen, dass das die Lehre ist, die Wahrheit, dass das ist, was Gott sagt, du müsstest dort hängen. Das ist, was Paulus uns hier lehrt in den ersten drei Kapiteln des Römerbriefes. Du bist so schuldig, durch all das, was du getan hast in deinem verworfenen Sinn, dass du am Kreuz hingerichtet hängen müsstest und dass all der Zorn Gottes über dich kommt für all die bösen Dinge, die du getan hast. Das ist, was Wahrheit ist. Und wenn du das begriffen hast, dass du diese Dinge getan hast und dass du darum des Todes würdig bist, erst dann verstehst du, dass dieser Christus deinen Platz eingenommen hat. Dass er dort hing tatsächlich für dich, weil du schuldig warst, weil du des Todes würdig warst. Er hat unseren Platz eingenommen. Er wurde verworfen. Das heißt, dahingegeben, um zu zerschlagen zu werden, getötet zu werden, den ganzen Zorn Gottes zu tragen. Welch eine Gnade! Du kannst nicht verstehen, dass Jesus würdig ist, alle Anbetung und Ehre und dein eigenes Leben zu empfangen, dass du dich ganz ihm hingibst. Du kannst nicht verstehen, dass Jesus würdig ist, wenn du nicht verstehst, dass du des Todes würdig bist. Welch eine Gnade! Die Schrift sagt, dass wir alle erfüllt waren mit aller Ungerechtigkeit. Und jetzt sagt uns die Schrift in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Oh, wir waren erfüllt mit jeder Ungerechtigkeit, mit aller Ungerechtigkeit. Aber Christus hat unseren Platz eingenommen. Er ist für uns gestorben und sein Blut kann uns reinigen. Und wenn wir doch nur kommen zu dem Herrn und ihn unsere Sünden bekennen und ihm bekennen, dass wir des Todes würdig sind, wegen all dem, was wir getan haben, dann ist er treu, denn wir waren untreu. Er ist treu und gerecht, denn wir waren ungerecht. Dass er uns jede Ungerechtigkeit vergibt. Bist du so gekommen? Hast dich bekehrt zu dem Herrn? Welch eine Gnade! Überleg einmal, so viele von uns, die es bezeugen können. Wie haben wir uns selbst gequält durch all diese Dinge, die ich vorgelesen habe? Wie haben wir uns gegenseitig gequält in unserem alten und gottlosen Leben? Viele von uns wollten nicht mehr leben. So viele Dinge, die wir getan haben, die unser Leben ruiniert haben, die uns so kaputt gemacht haben. Und dann kam Christus in seiner Gnade, uns zu retten aus diesem verworfenen Sinn. Und es ist nicht nur, dass er uns unsere Schuld vergibt, all diese Dinge, die wir getan haben. Er tut noch mehr. Und schon am letzten Sonntag habe ich Römer 1 und Römer Kapitel 12 gegenübergestellt. Und schaut nochmal mit mir in Römer Kapitel 12, was dort steht. Da heißt es ab Vers 2 in Römer Kapitel 12. Wir lernen hier, dass Christus nicht nur die Gnade hat, dass er uns die Sünde in der Vergangenheit vergibt. Er tut noch mehr. Römer Kapitel 12, Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Seid nicht mehr wie all das, was wir jetzt gehört haben, sondern werdet verwandelt, und zwar durch die Erneuerung eures Sinnes. Ihr hattet einen verworfenen Sinn, aber Gott macht euch neu und er erneuert euren Sinn, dass ihr was tun könnt? Dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene. Gott schenkt uns einen erneuerten, einen neuen Sinn, dass wir jetzt plötzlich wieder erkennen können, was der Wille Gottes ist. Herr, unser Denken, unser Fühlen und dadurch unser Handeln so umgestaltet, dass wir nun das Gute, das Wohlgefällige, das, was vollkommen ist in Gottes Augen, lieben und tun wollen. Siehst du, wie groß diese Gnade Gottes ist? Was es bedeutet, dass er uns aus diesem verworfenen Sinn herausgerettet hat? Wenn wir doch diesen Zorn Gottes sehen und was es bedeutet, dass er die Menschen dahin gibt, dann lasst uns nun Christus preisen, der dahin gegeben wurde für uns. Lasst uns das, was er getan hat, diese Gnade mehr wertschätzen. Lasst uns ihn mehr lieben. Lasst uns mehr freuen und mehr dankbar sein dafür, dass er uns gerettet hat aus diesem ewigen, aus dieser ewigen Schande und diesem ewigen Untergang. Lasst uns voller Freude kommen heute an seinen Tisch und neu bedenken, dass er sich hingegeben hat für uns, auf dass wir nicht dahingegeben sind, in alle Ewigkeit in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht gebührt, um dann ewig von Gott verworfen zu werden. Lasst uns Christus all die Ehre geben, dass er solch ein mächtiger Retter und herrlicher Erlöser ist. Gepriesen sei sein Name von nun an bis in alle Ewigkeit. Amen.